das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend, schön, dass Sie sich Zeit nehmen nach diesem sehr heißen Sommertag. Auch das gibt uns Sicherheit zurück. Das Virus mag keine Hitze, denn wenn sehr viel Leben draußen geschieht, stecken sich weniger Menschen an. Doch dann beginnt es, uns auszutricksen und entwickelt solch hoch ansteckende Mutationen wie die Delta-Variante, die längst auch in Deutschland ist und wenn auch auf niedrigem Niveau, sich auch hier weiter verbreitet. Wir impfen also gegen die Zeit. Und da klingt es mindestens unglücklich, was wir jetzt von dem Impfstoffhersteller CureVac erfahren müssen. Das Vakzin von CureVac ist vorerst gescheitert. Sebastian Deliger und Thomas Aders.
Die Türen in Tübingen sollten sich öffnen für einen Impfstoff, der einer der besten der Welt im Kampf gegen Covid-19 werden sollte. Stattdessen liegt seine Wirksamkeit bei nur 47%. Ein Desaster.
Das ist sehr bitter für uns alle, also für ganz Tübingen würde ich sagen, für CureVac natürlich, aber für uns alle.
Vor fast genau einem Jahr begann Studienleiter Kremsner mit den Massentests für CureVac. Auch mit der gleichen mRNA-Methode wie bei BioNTech. Bloß mit dem Unterschied, dass der Mainzer Impfstoff chemisch angepasst wurde, der CureVac-Stoff aus Tübingen aber nicht.
BioNTech und Moderna konnten 3- bis fast 10-fach so hoch dosieren, dadurch, dass sie sehr leicht chemisch die RNA verändert haben. Bei CureVac war das Dogma, dass man möglichst unverändert die RNA einspritzt, was grundsätzlich auch richtig ist, eigentlich vom Ansatz, aber, das muss man leider jetzt auch sagen, nicht funktioniert hat.
Dadurch ist CureVac aber nur in weitaus geringeren Mengen verträglich und wirkt deshalb nicht so gut. Außerdem gibt es ein weiteres Problem.
Wir haben zwar schon früh mit der Forschung begonnen, aber wollten es dann anscheinend besonders gut machen. Und in der Zwischenzeit haben sich einige Virusvarianten ausgebreitet. Und das ist dem Unternehmen scheinbar zum Verhängnis geworden.
Dabei eilt die Zeit. Die Delta-Variante des Coronavirus bedroht auch Deutschland. In einer Kita in Waiblingen bei Stuttgart etwa ist sie bei 2 Kindern und einem Erwachsenen heute nachgewiesen worden. Für Virologen ein Alarmzeichen.
Zum einen vermehrt sie sich deutlich aktiver und noch effektiver als die Alpha-Variante, die schon sich sehr, sehr gut vermehren konnte. Dann hat man das Problem, dass mit der Delta-Variante einfach Geimpfte deutlich häufiger auch sich anstecken können. Und zum anderen gibt es auch Berichte, dass auch diese Variante mit einer erhöhten Fallsterblichkeit einhergeht und mit erhöhten Krankheitsfällen.
Die Bundesregierung hat schon mehrere 100 Millionen € in das Tübinger Unternehmen investiert. Aber die Nachricht heute bedeutet dennoch keinen großen Rückschlag für die deutsche Impfkampagne, sagen Politiker.
Wir brauchen jeden Impfstoff, wenn er zugelassen ist. Und ich bin überzeugt, die Studienlage wird sich auch bei CureVac noch ändern. Und von daher sind wir jetzt Gott sei Dank nicht darauf angewiesen, weil CureVac nicht im Impfstoffregime vorgesehen war im Moment. Aber für die Zukunft halte ich es wichtig, dass wir das weiterverfolgen.
Und doch, die Tübinger Hoffnungen auf einen wirksamen Impfstoff haben heute einen massiven Rückschlag erlitten.
Tja, bleiben Fragen an einen, der diese sowohl als Mediziner als auch als Gesundheitspolitiker der SPD beantworten kann. Hallo, Herr Lauterbach.
Hallo, guten Abend, Frau Mioska.
Ja, kein Problem alles, sagt heute auch der Bundesgesundheitsminister. Bremst der Ausfall von CureVac das Impftempo tatsächlich gar nicht aus?
Doch, es kommt hier tatsächlich zu einem Effekt. Wir haben ja im Moment 3 Probleme. Johnson & Johnson liefert nicht so zuverlässig, wie wir gewünscht hätten. Der AstraZeneca-Impfstoff wird abnehmend gewünscht. Der bleibt oft in den Praxen liegen, weil die Bürger die wirksamsten Impfstoffe haben wollen von BioNTech und von Moderna. Und jetzt fehlt auch noch CureVac. CureVac, da war man davon ausgegangen, dass das so wirksam würde wie Moderna und wie BioNTech. Das ist nicht der Fall. Somit, ich glaube, dass das schon so sein wird, wenn man die 3 Faktoren zusammenzieht, verlieren wir so 2 bis 3 Wochen an Impfgeschwindigkeit. Aber wie gesagt, das ist zu kompensieren, weil Gott sei Dank im Sommer tatsächlich die R-Werte, also die Reproduktionswerte von SARS-CoV so viel niedriger sind. Das hat sich Gott sei Dank erwiesen, dass der Sommer so viel ausmacht, sodass die 2,5 bis 3 Wochen nicht den großen Unterschied machen. Und wir werden die Herdenimmunität Mitte September erreichen.
Sind Sie denn sicher, alle drei Faktoren, Impflieferungsschwierigkeiten, die Sie jetzt aufgezählt haben, reicht das? 2 bis 3 Wochen Kompensation? Kann die Bundesregierung das Versprechen halten, dass alle Erwachsenen in Deutschland bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot bekommen?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das so sein wird, weil BioNTech und Moderna liefern ebenso gut, muss man sagen. Die beiden stärksten, wirkstärksten Impfstoffe, die also hier tatsächlich voll überzeugen, liefern zuverlässig. Auch AstraZeneca und Johnson & Johnson kommt dazu. Somit alleine mit den Lieferungen, die wir erwarten können von BioNTech und von Moderna, würden wir irgendwann Mitte September, spätestens Ende September, alle Erwachsenen, die sich impfen lassen wollen, das sind ungefähr 80% schätzungsweise, doppelt geimpft haben, somit also eine Immunität hergestellt haben, die man Herdenimmunität nennt. Die Kinder fehlen allerdings.
Mhm. Für uns ist das also offenbar nicht ganz so schlimm, aber die von der EU bestellten 400 Millionen Dosen CureVac waren ja auch eine große Hoffnung für die ärmeren Länder dieser Welt. Was wird denn aus denen?
Ja, das ist in der Tat eine Tragödie. Ich persönlich glaube nicht, dass der Impfstoff noch einmal zurückkommt, weil das Problem, was sich jetzt gezeigt hat, ist ein Strukturproblem, was eben der Kollege Kremser auch schon dargestellt hatte. Hier ist man einen besonderen Weg gegangen. Man hat also eine Base, die sogenannte Uridinbase, nicht ausgetauscht gegen eine andere Base. Damit also ist sozusagen die Menge Impfstoff, die man also spritzen kann, nach oben gedeckelt. Und bisher auch bei den also Varianten, die also mit CureVac bisher behandelt worden sind, waren die ganz gefährlichen, die Delta-Variante, so gut wie nicht dabei. Nur 1% der also Teilnehmer in der Studie, die jetzt ausgewertet worden hatte, die gefährliche Delta-Variante. Damit wird wahrscheinlich dieser Impfstoff ausfallen und diese fast 400 Millionen Impfstoffdosen, die eigentlich von der EU dann abgetreten worden wären an ärmere Länder, die fallen weg. Das ist insgesamt eine Tragödie. Dieser Impfstoff hatte das noble Anliegen, ein preiswerter, sehr wirksamer Impfstoff zu sein, den man ohne große Kühlbedingungen überall einsetzen könnte. Das war eigentlich der Messenger-RNA-Impfstoff für die ärmeren Länder. Und daher ist es besonders tragisch, dass dieser Impfstoff ausfällt.
Sie haben die Delta-Variante gerade schon angesprochen. Impfen ist die einzige Chance gegen diese viel ansteckendere Variante, die bislang in 6% aller Proben entdeckt wurde in Deutschland. Was wenig klingt, aber die Werte hatten sich innerhalb einer Woche verdoppelt. Wird sie eine vierte Welle im Herbst auslösen?
Ich glaube, dass im Herbst auf jeden Fall die Delta-Variante eine ganz dominierende Rolle auch in Deutschland spielen wird. Die Delta-Variante ist einfach so viel ansteckender, dass sie sich ausbreiten wird. Und sie hat eben auch das Problem, was eben auch schon angesprochen wurde, sie verläuft schwerer, führt zu mehr Krankenhauseinweisungen. Was ich hoffe, ist, dass die Delta-Variante nicht nachher noch zu einem großen Problem wird für unsere Kinder, weil wir haben ja im Wesentlichen keine also Impfkampagne bei den Kindern und bei den Jugendlichen vor. Es gibt keine STIKO-Empfehlung. Und ich hoffe halt, dass wir im Herbst nicht das Problem bekommen, dass ausgerechnet unsere Kinder mit der Delta-Variante kämpfen müssen. Die Geimpften werden mit der Delta-Variante keine Probleme haben. Denn also, wenn man so will, das besonders wichtige Gute hier ist, die Delta-Variante kommt nicht gegen die Impfstoffe an, die wir hier eingesetzt haben, weder Moderna noch BioNTech und auch nicht wirklich gegen den AstraZeneca-Impfstoff.
Aber dann fragt man sich ja schon, was in Großbritannien los ist, denn dort sind ja schon viele Menschen geimpft und Großbritannien meldet heute mehr als 11.000 Neuinfektionen. Das ist der höchste Anstieg innerhalb eines Tages seit Februar und es gibt auch wieder mehr Erkrankte in den Kliniken. Wie ist das zu erklären?
Es betrifft fast ausschließlich Nicht-Geimpfte und es sind auch darüber hinaus diejenigen betroffen, die nur einmal geimpft sind. Wenn die Delta-Variante jetzt schneller nach Deutschland käme, dann hätten wir ein Riesenproblem, das ist ganz klar, weil wir haben ja weniger Impffortschritt als die Briten. Aber ich glaube, dass wir folgende Bewegung sehen werden. Bei uns kommt die Delta-Variante zu einem Zeitpunkt, wo schon ein größerer Anteil der Bevölkerung doppelt geimpft ist. Aber die Delta-Variante ist also für diejenigen, die erst eine Impfdosis gehabt haben oder die noch gar nicht geimpft worden sind, sehr gefährlich. Und das erklärt übrigens auch die Zunahme der Krankenhauseinweisungen.
Danke Ihnen für Ihre Einschätzung, Karl Lauterbach.
Ich danke Ihnen.
Und wie kommen zu denen, die jetzt in der Pandemie doppelt gestraft sind. Sie sind so jung, dass ein Großteil noch nicht geimpft sein dürfte. Und sie sind eingesperrt. So zumindest fühlen sich viele Studentinnen und Studenten, die das gemeinsame Lernen schwer vermissen. Denn während das Leben an vielen Orten wieder zurückkommt, sind die Hörsäle auch im dritten Semester nacheinander immer noch verwaist. Online-Kurse, ausgefallene Praktika und Warten. Nur für einige wenige geht es langsam wieder los. Jan Koch hat für seine Mittendrin-Reportage Studierende in Dortmund besucht, die nun wieder dürfen, was sie sich wünschen, am Ball bleiben.
Endlich wieder in der Halle.
Mal alle Gesichter zu sehen, das freut mich sehr. Ich hoffe, ihr euch auch. Konntet euch schon ein bisschen kennenlernen jetzt.
Sportstudentin Pia hat lange darauf gewartet. Es wurde Zeit. Dribbeln, spielen, richtiges Unileben. Und zuerst darf sie, dürfen die Sportstudierenden wieder ran.
Alle Studenten wollen gerne wieder an die Uni zurück. Und ich freue mich auf jeden Fall. Also die Bewegung und alles hat mir schon sehr gefehlt, weil man halt auch eigentlich in der Freizeit, ohne irgendwie in die Halle zu dürfen, ja sehr eingeschränkt ist.
Grundschulkindern Sport beibringen, das will Pia, wollen viele der Dortmunder Studierenden hier lernen. Aber dafür brauchen sie Praxis und das Corona-Jahr machte es ihnen da nicht leicht. Für Dozentinnen und Dozenten heißt es nun, wie sollen sie damit umgehen, dass Präsenzunterricht lange nicht stattfinden konnte, sich Rückstände gebildet haben.
Ich hoffe, dass es halt jetzt, wenn wir wieder regelmäßig alle in der Halle stehen, auch wieder sich ein bisschen angleicht. Wir werden es sicherlich irgendwo berücksichtigen, aber man merkt da schon, dass da ein bisschen Defizite auf jeden Fall vorhanden sind.
Nicht nur im Sport. Hier an der TU Dortmund betrifft das alle gut 33.000 Studierenden, dass Corona für sie eine große Herausforderung war. Ganz undigital wieder Studentin, Student sein, geht nun nach und nach wieder in den Praxiskursen. Doch vieles bleibt, wie in den meisten Unis, vorerst so, wie es war. Deutsch und Mathe, Grundschulfächer, die 21-jährige Pia immer noch zu Hause lernt, denn die Hörsäle bleiben weiterhin leer. Zermürbend, vor allem der Kontakt zu den Dozenten fehle.
Wenn man dann versucht, irgendwie eine Hausarbeit zu schreiben und mit den Dozenten immer wieder versucht, irgendwie ein Thema zu besprechen und das immer nur über E-Mails, das ist schon echt schwierig. Zwischendurch ist halt auch einfach die Luft raus und dann denkt man sich so, ja, warum versuche ich denn überhaupt so schnell fertig zu werden, bringt mir jetzt momentan eh nicht viel.
Ihr falle die Decke auf den Kopf, genauso wie ihm, ihrem Freund Nico, der nebenan im Wohnzimmer lernt. Gemeinsam leben sie in einer kleinen Wohnung mitten in Dortmund. Nico studiert Bauingenieurwesen, bereitet heute online eine Projektarbeit vor. Sie können ihre Bildschirme nicht mehr sehen, scheinen frustriert. Es ginge schließlich um ihren Abschluss.
Also das Lernen ist eine Sache, die Klausuren sind nochmal ein ganz anderes Thema, ne? Und da ist man im Endeffekt dann 3 Stunden nur in der Uni und die darf man dann irgendwie nicht in Präsenz erleben. Und die Großraumbüros, die haben die ganze Zeit auf und die müssen nicht ins Homeoffice gehen und sitzen dann jeden Tag da mit mehreren Leuten 8 Stunden lang im Büro. Und wir können nicht mal irgendwie in einem Semester 5-mal insgesamt für 3 Stunden zur Klausur in die Uni. Das ist halt irgendwie unverhältnismäßig, finde ich.
Beide fühlen sich als Studierende von der Politik vergessen, reden häufig darüber, ob es nicht hätte anders laufen können.
Also ich muss wegen Corona auch ein Semester dranhängen, weil ich das zeitlich alles nicht schaffe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir auch mehr Aufgaben bekommen haben, auch irgendwie wöchentliche Abgaben, die sonst eigentlich gar nicht im Semester eingeplant waren und wo man dann halt auch viel Zeit investieren muss. Und ja, das nimmt auch ganz schön viel vom Alltag weg.
Und trotzdem sagen sie, kommt Hoffnung auf bessere Zeiten mit mehr Präsenz und weniger Laptop.
Beim Leben in der DDR galt es stets, auf der richtigen Seite zu stehen. Auf dem Weg zum Sieg des Sozialismus duldete der Staat keine Kritik, was für viele einen bis heute aus westlicher Sicht unvorstellbaren Spagat bedeutete. Zwischen den haarigen Debatten am heimischen Esstisch und dem offiziellen Kopfnicken am Arbeitsplatz. Denn jedes offene Wort des Zweifelns konnte einen ins Visier und damit in die Akten der Staatssicherheit bringen. Das galt erst recht für die Oppositionellen aus Kirche und Kultur. Übrig bleiben Millionen Seiten, mit deren Hilfe die Stasi einst Menschen und ganze Familien zerstörte und die immer noch abscheuliche Spitzeleien freigeben. Heute zogen diese Zeugnisse der Geschichte ins Bundesarchiv um. André Katschall und Silvia Wassermann.
Der Maler Hans-Hendrik Grimling gehörte in der DDR zu den staatlich anerkannten Künstlern. bis er 1984 eine Ausstellung mitorganisierte, die er den Zensoren nicht zur Abnahme vorlegte. Unabhängige Kunst, nicht staatskonform. Die Stasi nahm ihn ins Visier, spionierte ihn aus, legte eine Akte an. Was ihm dadurch theoretisch alles an Strafen drohte, erfuhr er erst später, als er Akteneinsicht in der Stasi-Unterlagenbehörde nahm.
Für ungesetzliche Verbindungsaufnahme sah das Strafgesetzbuch der DDR eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. Für landesverräterischen Treuebruch 2 bis 10 Jahre Haft. In besonders schweren Fällen lebenslängliche Freiheitsstrafe oder sogar Todesstrafe.
Letzten Endes kam er glimpflich davon. Er reiste aus, verließ die DDR schon 2 Jahre nach der Ausstellung. Erst später wurde ihm klar, wie viel Glück er gehabt hatte.
Hätte man es damals schon gewusst, hätte man wahrscheinlich vor Angst gar nicht die Wohnung verlassen.
Die ehemalige Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg, seit der Wende Sitz der Stasi-Unterlagenbehörde. Hier werden seit 30 Jahren die Unterlagen mühselig erforscht und die Geschichten der Opfer rekonstruiert. Roland Jahn ist der 3. Chef. Nun geht seine Amtszeit nach 10 Jahren zu Ende. Mit ihm verschwindet auch die Behörde. Sie ist zukünftig Teil des Bundesarchivs. Auch Jahn, der selbst Opfer des DDR-Geheimdienstes war, hat in seiner Zeit hier noch Dinge über die Staatssicherheit erfahren, mit denen er nicht gerechnet hatte.
Es gab schon einiges an Erkenntnissen, wo ich erschrocken war, wie menschenverachtend die Stasi unterwegs war. Dass sie selbst Jugendliche angeworben hat, deren Biografie gesteuert hat, im Prinzip ihr Leben gestohlen hat. Das waren für sie Schachfiguren, das waren für sie ein Spielmaterial. Das war etwas, was eigentlich menschenverachtend war.
Mehr als 30 Jahre nachdem DDR-Bürger die Stasi-Zentrale gestürmt haben, zieht Jahn eine positive Bilanz der Unterlagenbehörde. Ein Problem aber sei, dass die Debatte über den Arbeiter- und Bauernstaat sich zu sehr auf die Staatssicherheit beschränkt habe.
Die Stasi war Schild und Schwert der Partei, wie Sie selber sagten. Sie hat im Auftrag der SED, der Kommunistischen Partei im Osten Deutschlands, die Macht gesichert. Und hier muss man klar sagen, es war halt eine SED-Diktatur und keine Stasi-Diktatur.
Künftig soll es nun statt eines Aktenbeauftragten eine Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur geben. Die frühere DDR-Oppositionelle Evelyn Zupke übernimmt fortan. Für die Bürger soll sich nicht viel ändern, betonen Jahn und das Bundesarchiv. Einsicht in die Stasi-Unterlagen und Aufklärungsarbeit sollen weitergehen wie bisher.
Wechselt an diesem Tag wirklich nur ein Behördenname? Die Meinung dazu von Anna Kyrieleis vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Am 17. Juni denken wir an die mutigen Menschen, die vor 68 Jahren in der DDR für ihre Rechte kämpften. Am 17. Juni denken wir nun auch an das Ende einer Behörde, die ohne den Einsatz mutiger Menschen niemals entstanden wäre. Der 17. Juni, ein historisches Datum. Gut, dass die neu gewählte Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur nun ihr Amt antritt. Aber eine Beauftragte ist keine Behörde. Und für die Stasi-Unterlagenbehörde hätte ich mir ein anderes Schicksal gewünscht. Sie wird nun verschwinden. Die Akten landen 31 Jahre nach ihrer Rettung im Bundesarchiv. Auch wenn das Gegenteil beschworen wird, es ist eine Zäsur. Die Stasi-Unterlagenbehörde war mehr als ein Archiv. Sie war Forschungsinstitut. Sie hat die Bildungsarbeit vorangebracht, Erinnerung wachgehalten. Ein realistisches Bild der DDR gezeichnet, das immer häufiger von DDR-Nostalgikern in Frage gestellt wird. Das Bundesarchiv wird diese Aufgaben nicht erfüllen können. Aufarbeitung wird zu einem Verwaltungsakt. Leider hat sich das schon in den letzten Jahren abgezeichnet. Es wurde still um die Stasi-Unterlagenbehörde, zu still. Kein Einmischen mehr, kein Aufrütteln mehr, keine neuen Impulse. Kein Wunder, dass der Bundestag dann irgendwann nach dem Sinn dieser Institution gefragt hat. Man kann denen nicht genug danken, die die Vernichtung der Stasi-Unterlagen verhindert haben. Ihr mutiger Einsatz war der Beginn für die weltweit einmalige Aufarbeitung eines staatlichen Überwachungssystems. Mit der Auflösung der Stasi-Unterlagenbehörde heute, am 17. Juni, wandert diese historische Errungenschaft ins Archiv.
Die Meinung von Anna Kyrieleis. Es ist nicht allein der Aufbruch in die unendlichen Weiten des Alls. Wenn Menschen ins Weltall fliegen, dann geht es nicht nur um wissenschaftliche Experimente und den Blick ins bislang Unbekannte. Es geht auch um Politik, wie man am militärischen Gruß der 3 chinesischen Taikonauten sieht, die heute mit ihrem Raumschiff abhoben. bereit, sich im Kosmos für die Volksrepublik zu positionieren und vorrangig den USA und Europa das Terrain streitig zu machen. China baut gerade eine Raumstation, an deren erstes Modul diese drei heute andockten. Ihr Name? Tiangong, was übersetzt Himmelspalast heißt. Tamara Antoni.
Sie üben die Schwerelosigkeit für einen der wohl schwersten Jobs der Welt. 120 Kilo wiegt der Anzug, mit dem die Raumfahrer unter Wasser trainieren. Jeden Handgriff für ihre Mission im Weltraum haben sie hier unzählige Male geübt. Nach 11 Jahren Lernen, Ausbildung und Tests bin ich voller Vertrauen in mich und in unser Team. Ich bin sehr aufgeregt, mit dem Auftrag meines Landes und meines Volkes ins All zu fliegen. Noch einmal winken, virensicher hinter Glas. 3 Monate werden die drei Taikonauten nun im All verbringen, Chinas längste bemannte Raummission. Der Start heute Morgen vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi. Das Ziel der Mission, der Aufbau einer chinesischen Raumstation mit dem Namen Tiangong, übersetzt Himmelspalast. Bereits im April hatte China das erste Modul ins All geschickt. Nach 6 Stunden Flug dockten die Raumfahrer an dieser Basisstation an.
Sie werden 2 Weltraumspaziergänge machen, die 6 oder 7 Stunden dauern. Für China ist es das erste Mal. Sie werden einen neuen Raumanzug und ein neues Raumfahrzeug verwenden. Sicher wird es auch unvorhersehbare Herausforderungen geben.
Der Druck auf die 3 Taikonauten ist groß, denn bis 2022 soll die chinesische Raumstation fertiggestellt sein.
Es ist natürlich nicht vergleichbar mit der internationalen Raumstation, die ja viel größer ist, aber auch viel älter ist. Allerdings, was China hier aufbaut, ist wirklich sehr bedeutenswert und wirklich sehr hervorragend.
Die internationale Raumstation ISS, inzwischen knapp ein Vierteljahrhundert alt, wird in den kommenden Jahren ihren Dienst einstellen. China könnte dann die einzige Nation mit einer Raumstation sein. Anders als die USA schließt Europa Kooperationen im Weltraum mit China nicht aus. Die Mission heute sei wissenschaftlich und politisch ein bedeutender Schritt, meint der Chef der Europäischen Weltraumorganisation ESA.
Die ESA ist insgesamt sehr offen für Kooperationen, auch mit chinesischen Partnern. Wir sind die Weltraumagentur, die die meisten Kooperationen mit verschiedenen Partnern wirklich weltweit hat. Und auch China gehört hier dazu.
Pekings Regierung hat mit ambitionierten Missionen ins All in den vergangenen Monaten bereits Geschichte geschrieben. Erst die Landung auf der Rückseite des Mondes, dann die Erkundung auf dem Mars. Die zweitstärkste Wirtschaft der Welt will nun auch im All konkurrenzfähig sein.
Das teilweise besetzte Haus in der Rieger Straße 94 im Berliner Stadtteil Friedrichshain gilt als Symbol der linksextremen Szene. Heute ist es dort erneut zur Ausschreitung gekommen. Der Nachrichtenüberblick mit Thorsten Schröder.
Als sich Polizisten am Morgen für eine geplante Brandschutzbegehung Zutritt zu dem verbarrikadierten Gebäude verschafften, warfen Bewohner Farbbeutel und versprühten Feuerlöschmittel. Mindestens 21 Beamte wurden nach Polizeiangaben verletzt. Scharfe Kritik an den linksextremen Ausschreitungen, die bereits gestern aufgeflammt waren, kam von Bundespräsident Steinmeier und den Innenministern der Länder.
Das Haus in der Rieger Straße gilt als ein Symbol der linksextremen Szene. Einige Wohnungen sind besetzt. Die Brandschutzprüfung heute durch einen Gutachter sehen die Bewohner als Angriff auf ihr Haus. Und so sind 1000 Polizeibeamte im Einsatz, auch um dem Gutachter Zutritt zu dem Haus zu verschaffen.
Dann wurden auch Einsatzkräfte angegriffen. Insgesamt haben wir mittlerweile 21 Kolleginnen und Kollegen zu beklagen, die unter anderem Knalltraumata oder Atemwegsreizungen erlitten haben.
Denn von drinnen wird Feuerlöschmittel versprüht. Bereits gestern brannten Barrikaden in der Straße, wurden Polizisten von Dächern aus mit Steinen und Flaschen beworfen, 60 Beamte verletzt. Deutliche Worte heute von Berlins Innensenator.
Es ist äußerste Brutalität an den Tag gelegt worden. Das hat mit Kampf um Freiräume in unserer Stadt, die wir hier immer im Abgeordnetenhaus auch diskutieren, überhaupt nichts zu tun. Das ist offenes Gangstertum.
Am Abend demonstrierten rund 2000 Menschen gegen die Begehung der Rieger Straße. Dabei wurden vereinzelt Flaschen auf Polizisten geworfen und von Dächern Pyrotechnik gezündet.
Die schlechten Nachrichten vom Impfstoffhersteller CureVac haben einen Kurssturz an der Börse ausgelöst. Der Aktienkurs der Tübinger Biotech-Firma fiel auf den tiefsten Stand seit November 2020. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Mit CureVac stürzt ein Hoffnungsträger ab. Investoren bezweifeln, ob am Ende überhaupt noch ein anwendbarer Impfstoff herauskommen wird. Mehr als 40% verlor die CureVac-Aktie heute. Gut 6 Milliarden Euro an Börsenwert haben sich in Luft aufgelöst. Die Aktie von BioNTech legte dagegen zu. BioNTechs Impfstoff wird bereits gespritzt, die Produktion deutlich ausgeweitet. BioNTech verspricht nun, der führende Impfstoff in Europa zu werden, da er bislang auch gegen alle Virusmutanten wirkt. Vom Schock erfasst wurde heute auch CureVacs Partner Wacker Chemie, der für CureVac Impfstoff produzieren will. Der deutsche Staat, der an CureVac beteiligt ist, hat über eine halbe Milliarde Euro in das Unternehmen investiert. Geld, das nun im Feuer steht.
Deutschland und Polen wollen ihre Beziehungen trotz bestehender Schwierigkeiten weiter vertiefen. Das bekräftigten Bundespräsident Steinmeier und Präsident Duda bei einem Treffen in Warschau. Beide würdigten den gemeinsamen Nachbarschaftsvertrag, der heute vor 3 Jahrzehnten unterzeichnet worden war. Steinmeier sagte, die deutsch-polnische Nachbarschaft gehöre zu den größten europäischen Erfolgsgeschichten der vergangenen 30 Jahre. Duda mahnte, die Aussöhnung sei weiterhin eine beständige Aufgabe. Zur Fußball-Europameisterschaft. Mit einem 2:1-Sieg gegen Nordmazedonien hat die Ukraine ihre Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales gewahrt. Belgien hat die Runde der letzten 16 bereits erreicht durch einen 2:1-Sieg gegen Dänemark. Emotionaler Höhepunkt der Partie war, als Spieler beider Mannschaften in der 10. Minute an den Dänen Eriksen erinnerten. Er war im ersten Gruppenspiel kollabiert und musste wiederbelebt werden.
Nenne mir 3 Dinge, bei denen du an einen Juden denkst, forderte dieser Mann in seiner Show einmal seine Gäste auf. Er weiß, was da normalerweise für eine Antwort kommt. Holocaust, Israel, wahrscheinlich noch Kippa. Weil dieses Reduziertsein dem Schauspieler und Moderator Daniel Donskoy bis hier steht, hat er eine Sendung erschaffen, in der er das zwar nicht unter den Tisch fallen lässt, aber anders serviert. Beim Schabbatessen plaudert er mit seinen Gästen über echtes jüdisches Leben und eben nicht nur über Klischees. Und das ist so wohltuend, dass wir seine Sendung, die bislang in der Mediathek zu sehen war, jetzt auch hier im schönen alten Fernsehen empfehlen wollen. Denn da läuft Freitag Nacht Juice ab morgen nun auch. Birgit Fernig.
Shabbat Shalom, I'm your homeboy, alles fresh, alles neu, habt ihr Fragen an den Juden, herzlich willkommen.
Wie leben Juden in Deutschland? Es sind sehr persönliche Einblicke von Daniel Donskoy.
Koriander, Petersilie.
Das Essen für die Show bereitet der Moderator selbst zu. Bei Falafel und Lammkeule unterhält er sich mit seinen Gästen wie hier, mit Filmschaffenden, darüber, was es bedeutet, als Jude in Deutschland zu leben.
Macht ihr zu Hause Shabbat?
Shabbat light.
Was heißt das?
Kerzen anzünden, essen, Wein trinken.
Bei uns zu Hause war das so, wir haben halt das nur so getan, als ob wir was tun. Also es war so, also es war halt, und dadurch ist auch nichts hängen geblieben.
Eine Show ohne erhobenen Zeigefinger. Der Anspruch, Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen mit am Tisch.
Naja, die Leute kommen ja zum Schabbatessen und Teil der jüdischen Kultur ist es, am Freitagabend zusammenzusitzen, hitzig zu diskutieren, das kenne ich von der Familie. Wir schreien uns an, aber aus Liebe. Essen führt einfach dazu, dass man sich wohlfühlt. Und Essen führt dazu, dass man verliert einen Filter. Ich habe zum Beispiel ein paar Reaktionen bekommen, Daniel, warum sprichst du mit vollem Mund? Weil man zu Hause auch mit vollem Mund spricht.
Das Erste, das den meisten Deutschen beim Wort Jude einfiele, die Armbinde, der Holocaust, klagt Moderator Donskoy. Mit seiner Sendung will er das ändern.
Wir sind nicht die Opfer des Nationalsozialismus, wir sind junge jüdische Leute, die heute hier in Deutschland leben, junge Jüdinnen und Juden. Und wir sind stark, wir sind divers.
Mit dem in Deutschland lebenden arabischen Israeli Ahmad Mansour diskutiert er über Antisemitismus.
Du sprichst öffentlich kritisch gegen viele Stimmen, vor allem gegen Radikalisierung, aber setzt dich wirklich offen gegen Antisemitismus ein, etwas, was viele Deutsche nicht machen.
Nicht deinetwegen.
Es geht nicht um dich. Antisemitismus trifft nicht nur Juden. Es trifft die Gesellschaft insgesamt. Da, wo Antisemitismus herrscht, stirbt die Demokratie auch. Vor allem Deutschland, die ja eine gewisse historische Verantwortung hat und so weiter und so fort.
Klare Worte. Genau darum geht es Daniel Donskoi. Dabei will er Brücken bauen. Er selbst ist Weltbürger, in Moskau geboren, in Berlin aufgewachsen, hat einige Jahre in Tel Aviv verbracht. Er will Einblicke geben in eine vermeintlich fremde Welt und dabei auch heikle Themen ansprechen.
Mit aller Normalität, die ich verspüre, gibt es sehr, sehr viele Menschen, denen ein krasser Hass ins Gesicht gesprüht wird. Nicht nur online, was mir auch passiert, aber auch auf der Straße.
Die Show vielleicht ein Schritt zu mehr Verständnis. Frech, laut, die bunte Vielfalt jüdischen Lebens.
Freitagnacht, Juice, morgen Abend um 23:30 im WDR und in der Mediathek. Die Natur blieb in der Pandemie offen und so bewahrte der Gang durchs Gehölz die Unbeschwertheit, die woanders fehlte. Nicht nur bei den heutigen Temperaturen kommt dem Waldbaden, wie das Spazierengehen neuerdings gerne genannt wird, eine besondere Bedeutung zu, bilden die Bäume doch einen wunderbaren Schutz gegen die Unbilden der Welt jenseits des Waldes. Dabei brauchen die Bäume selbst Schutz, vor allem vor Trockenheit und vor Insekten. Fast jeder dritte Baum hat mittlerweile kahle Stellen in der Krone. Peter Gerhardt war in Frankfurt-Main unterwegs und er zeigt, was der Stadtwald den Städtern geben könnte und wie es ihm geht.
Einfach nur chillen. Viel mehr geht nicht bei 36 Grad in der Stadt. Nun liegt Frankfurt bekanntlich nicht am Meer, sondern am Main. Egal, Hauptsache Wasser. Peter Rodenfels und Hündin Hanni haben es schattig an ihrem Arbeitsplatz im Stadtwald. Doch auch sie zieht es ans Wasser. Leider gibt es davon viel zu wenig hier. Und das nicht nur an einem Hitzetag wie heute.
Der Wald ist im Dauerstress gerade. Also 2018 war ja ein Rekordjahr. 2019 konnte der Wald sich nicht wirklich erholen. Das Frühjahr war jetzt ganz nett. Aber die Bestände sind so stark vorgeschädigt, dass es dem Wald gerade nicht wirklich gut geht.
Die Bäume leiden. Wie ein Mensch, der zu lange in der Sauna sitzt. Laut Waldschadensbericht sind hier 99% der Bäume krank. Manche weniger, zwei Drittel, aber sehr stark. Mehr als 10% sogar schon tot. Auch wenn der Mischwald jetzt im Frühsommer saftig grün aussieht, auf den ersten Blick.
Das ist der Bürgerblick. Wenn Sie mal nach oben gucken und den Försterblick machen, sehen Sie, dass hier ganz, ganz viele abgestorbene Bäume stehen, die keinen Laub mehr haben. Die Bäume sind einfach abgestorben durch die Trockenheit der vergangenen Jahre, also insbesondere der Wassermangel, aber auch die hohen Temperaturen.
Seine Reviergänge könnte der Stadtförster bald in mediterraner Umgebung machen. Baumarten aus Südeuropa mögen die Hitze. Fichten und Kiefern dagegen haben keine Zukunft mehr in unseren Breiten. Und auch die Laubbäume leiden unter der Hitze.
Wir sehen jetzt hier an der Buche. Buche ist der sehr, sehr wichtiger Laubbaum für den deutschen Wald. Eigentlich immer stabil, dass die jetzt hier eben in Frankfurt bei uns auf großer Fläche abstirbt.
Der Blick auf die bodennahen Mitarbeitenden des Forstamtes zeigt, dass die Hitze dem Wald auch weiter unten zusetzt. Höchste Waldbrandgefahr schon im Juni, auch eine Folge des Klimawandels.
Also es reicht eine weggeworfene Glasflasche oder einfach eine Zigarettenkippe. Es muss nicht immer gleich der Grill sein oder ein Brandstifter. Die haben wir leider auch. Aber man kann schon davon ausgehen, dass sich in Frankfurt 90% aller Waldbrände in unmittelbarer Wegesnähe befinden.
Der Wald im Hitzestress. Aber zumindest der Förster darf zwischendurch mal chillen. Am Wasser natürlich.
Mal kurz faulenzen ist nicht nur des Menschen Sache. Bei Bärenhitze steht einem am besten das Wasser bis zum Hals, wie diesem Bär im Zoo von Portland im US-Bundesstaat Oregon. Solch tierische Ungeniertheit wünschte man sich auch bei 40 Grad im Büro und Homeoffice. Wenn schon nicht planschen, dann wenigstens Durchzug. Mach was, Carsten.
Ich würde es ja gern. Ich würde ja gern alles möglich machen, aber die meisten Menschen morgen werden wieder erneut Temperaturen von über 30 Grad und stickige Luft dazu erleben müssen. Aber es gibt eine Region, in der konnte ich durchaus für oder könnte ich für Durchzug sorgen. Und zwar ist es die Nordseeküste. Auf der Insel Norderney und auf den anderen ostfriesischen Inseln gab es heute zum Beispiel südlichen Wind. Deshalb purzelten heute die Juni-Temperaturrekorde im Norden Niedersachsens nur so dahin. Und auf Norderney gab es zum Beispiel heute eine Temperatur von 33 Grad. Morgen dreht sich die Windrichtung um. Der Wind kommt dann aus Norden und schwuppsiwupps gibt es morgen angenehme 22 Grad. Aber eben nur im Norden Niedersachsens. Alle anderen werden die Hitze weiter erleben. Und damit zum Wetter. Und das spielt für zum einen dieses Wolkenband, was wir hier vor allem auf der anderen Seite sehen, das näher kommt, eine ganz wichtige Rolle. Es feuchtet die Luft im Westen an. In der Nacht kann es im Westen einzelne erste Gewitter oder Regenschauer geben. Aber vor allem morgen Nachmittag entwickelt sich vom Osten Niedersachsens über Ostwestfalen, Hessen bis hinunter zur Pfalz und nach Baden-Württemberg eine durchaus kräftige Gewitterlinie mit Starkregengüssen und auch mit Hagel. Wir sehen aber auch, bis zum späten Abend bleibt es in der gesamten Osthälfte einfach nur trocken und sonnig. Die Temperaturen sinken nachts verbreitet auf Werte um nur so 20 Grad. Es wird also erneut eine warme Nacht werden. Tagsüber 30 bis 35 Grad. Vom Wendland über die Altmark bis zum Havelland 36 Grad. Und da sehen wir die 22 Grad an der niedersächsischen Nordseeküste. Die weiteren Aussichten noch ganz kurz. Hitze und Gewitter auch am Wochenende, vor allem am Sonntag dann auch wieder in der verschärften Variante.
Danke, Carsten, für die Aussichten. Nach uns tritt jetzt hier Caroline Kebekus mit ihrer Show auf. Zum Nachtmagazin begrüßt Sie Anna Planken um 0:20 Uhr und wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dann.